Da sind ein paar wirkliche Hot Takes mit dabei.
Spicy
Hot. Und wie wir ja wissen, lieben wir beide Hot Takes. Wenn 2025 alle Leaks wiederkommen werden, wird es das krasseste Sneakerjahr aller Zeiten und dieser riesige Hype wird ein Comeback feiern.
Supreme ist halt einfach in den letzten Jahren zu Mainstream geworden.
Wenn die Jordan Brand ihre Preise für Air Jordan Ones wirklich auf 250 Euro erhöhen wird, und so lautet das Gerücht fürs Jahr 2025, wird die Brand im Bach untergehen.
Am Ende ist denen alles andere egal. Hauptsache, sie machen Geld. Aber...
wirklich, it's getting hot in here. Supporter des Oshun Podcasts. Bevor wir in die Episode gehen, an dieser Stelle natürlich noch ganz obligatorisch unser Giveaway der Episode. Und das bietet vielleicht einen kleinen Hint auf das, was in den nächsten Minuten thematisch passieren wird. Deswegen hingehört und mitgedacht. Zu gewinnen gibt es den legendären und gern gesehenen Nike Air Jordan 1 Chicago Lost and Found. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist im Laufe der nächsten zwei Wochen, denn dann endet das Giveaway, einen YouTube-Kommentar abgeben. Eure Größe wäre vielleicht nicht schlecht, aber ansonsten auch gerne das, was euch so beschäftigt von all den Thematiken, die gleich kommen werden. Natürlich das YouTube-Video liken und natürlich auch den YouTube-Account abonnieren. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr machen wollt, um uns zu zeigen, dass ihr uns supportet, gerne auch 5 Sterne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts abgeben. Das würde uns sehr helfen und sehr viel bedeuten. Deswegen Shoutout an dieser Stelle an euch. Viel Glück beim Giveaway und viel Spaß bei dieser Episode. Wir gehen rein. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oshun, eurem Sneaker, Streetwear, Lifestyle, Podcast und Videofröhlichkeit mit meiner Wenigkeit Amadeus Thüner. Und auf der anderen Seite Fabian Fabs-Gosler. Schönen guten Tag.
Yo, 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 yo. Freut mich wie immer hier zu sein. First things first, Amadeus, wie geht's dir?
Ich bin so im Arsch. Ich bin so im Arsch. Ich war auf einer Hochzeit, also nicht jetzt gerade, aber vor wenigen Tagen und es war unfassbar schön. Aber ich weiß nicht, ob man es an meiner Stimme hört. Also ich höre es an meiner eigenen Stimme. Sie ist ein bisschen raus, sie ist ein bisschen kratzig. Mhm. Ich habe so viel geredet, so viele Geschichten erzählt bekommen, so viel Spaß gehabt, so viel gelacht. Also es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit an dieser Stelle. Shoutout an Jonas und Marie. Alles Liebe dieser Welt für euch. Und es war ein ganz, ganz wunderbarer Tag, nicht nur Abend, ganz wunderbarer Tag, wunderbares Wetter, gute Leute, Leute, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe, die extra angereist sind. Und trotzdem... Obwohl ich ja auch keinen Alkohol trinke und auch nicht mehr rauche, man fühlt sich schon irgendwie ein bisschen verkatert am nächsten Tag.
Auf jeden Fall.
Und das war schon auch anstrengend. Und ich habe dann aber trotzdem durchgezogen, bin am nächsten Morgen ins Gym gegangen, also heute Morgen, und muss auch sagen, so, boah, Alter, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Michael Jordan, als er dann wirklich die letzte Meisterschaft gewonnen hat, ohne dass ich jetzt eine Meisterschaft gewonnen habe. Aber ich glotze ja aktuell zum 897. Mal The Last Dance.
Oh, nice.
Und ich entdecke immer wieder eine neue Kleinigkeit oder freue mich wieder über dieselben Szenen. Und da habe ich echt kurz gedacht so, boah, jetzt ist mein Training durch. Weiß nicht, ob ich es noch weiter schaffe. Und dazu halt auch noch das Wetter in Berlin. Irgendwie so schwül, warme 27 Grad. Also schon auf jeden Fall echt tough. Ich will mich aber nicht beschweren. Es ist Spätsommer. Es ist schön. Es macht Spaß. Es ist manchmal auch anstrengend, aber trotzdem ganz wunderbar. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. I'm flying. Also es war ein guter Sommer oder ist immer noch ein guter Sommer.
Ich glaub, schreib ihn bitte nicht ab. Noch haben wir ein bisschen Zeit.
Ja, ich glaube im August und selbst im September kann man immer noch so ein bisschen von Sommer reden. Ne? Und ich glaube, ja, es war bisher ein sehr, sehr schöner, guter, warmer Sommer. Aber ich freue mich sehr, dass der echte Fußball jetzt wieder da ist. Ne? Die Europameisterschaft war gut, aber der echte Fußball, Premier League,
zweite Bundesliga,
einfach Vereinsfußball, ne?
Regionalkreisklasse,
DFB-Pokal, ist ja egal, wer spielt. Südost, okay. Ich freue mich einfach, dass es alle paar Tage wieder Fußball gibt. Bald fängt die Champions League wieder an. Ne?
Aber hast du dir Sky besorgt? Hast du dir DAZN besorgt? Hast du dir, ich glaube, das reicht auch dann schon, ne? Du kannst, also, glaube ich, mit Sky und DAZN kannst du, glaube ich, alle Bundesligaspiele gucken.
Und
oder?
Champions League. Ja, aber ich gut. will nichts, also.
Ich will nichts davon haben.
Nichts Falsches sagen. Ich habe Sky. DAZN ist mir einfach zu teuer. Wer zahlt 40 Euro im Monat für das, was sie haben, ne?
Tough.
Es ist einfach. Ist tough. Crazy.
Ich habe es auch gekündigt, tatsächlich.
Ich auch.
Sie haben mich 7 oder 8 Monate lang jedes Mal darauf hingewiesen, hey, du musst jetzt dein Account upgraden, sonst behalten wir uns das Recht, vor dich rauszuschmeißen. Und du musst jetzt mehr Geld zahlen. Ich war so, nee, Mann, kein Bock. Und das ging 8 Monate lang. Und dann habe ich mich im Sommer gefragt, so, wofür ich es jetzt gerade brauche. Und es gibt ja die Neuverhandlung der NBA-Rechte, wobei jetzt noch nicht hundertprozentig raus ist, wie es für Deutschland in der kommenden Saison aussieht. Aber man weiß nicht genau, ob DAZN das Ganze behalten wird und weiterführen wird. Und dann dachte ich, ey, ganz ehrlich, sollte es doch weitergehen, dann kann ich mir immer noch einen neuen Account anlegen, weil früher oder später muss ich ja eh geupgradet werden. Also von daher scheiß drauf, dann spare ich mir jetzt diese paar Monate und guck dann, was dann passiert.
Also, ich meine, die müssen Geld machen jetzt, ne? Das Unternehmen ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo sie grüne Zahlen schreiben müssen, kann ich verstehen, aber come on, 40 Euro. Und dann hat man ja noch, wie du sagst, Sky, dann hat man Amazon Prime, dann hat man, was weiß ich, Eurosport, RTL Plus. Dann ist man ja da, wo man früher war, als Sky fast 100 Euro gekostet hat, nur halt über 5, 6, 7 verschiedene Accounts. Und also, sorry, wer soll sich da dann alles immer merken, wer wo wann spielt und so, das ist einfach zu crazy geworden, deswegen, für mich ist es Sky oder ich benutze meine VPN und gucke dann for free in UK oder Amerika oder was weiß ich, ne? Pro-Tipp an alle da draußen, ist jetzt kein Pro-Tipp, das weiß glaube ich jeder, aber ist einfach zu toll geworden. Aber ich freue mich einfach, dass Fußball wieder da ist, dass Sport wieder da ist. Ja, NBA fängt bald an, deswegen.
Ey, und Olympia hat Spaß gemacht. Ich fand die Euro war geil. Und ehrlicherweise, ich habe mich echt am Montag, nachdem die Olympischen Spiele zu Ende waren, habe ich mich gefragt, was zur Hölle mache ich den ganzen Tag?
Ja.
Weil ab Zeitpunkt der Eröffnungsfeier lief der Fernseher von morgens bis abends. Ich habe nur Sport geguckt, außer Dressurreiten, da bin ich raus, aber Shoutout Snoop Dogg. Aber trotzdem alles Sonstige geguckt und mitgefiebert und fand's beeindruckend und es hat Spaß gemacht. Und Basketball zu gucken, auch wenn Deutschland leider keine Medaille mitgenommen hat, aber auch Handball, super spannend. Feldhockey habe ich mir angeguckt, ich habe Fußball der Frauen geguckt, ich habe die ganze Leichtathletik-Nummer mitgenommen. So. Also im Endeffekt habe ich alles geguckt und ich fand den Vibe geil und es hat Spaß gemacht und das Wetter war toll und du hast Paris gesehen und die Leute waren gut drauf und es war gefühlt direkt vor deiner Haustür. Zwischenzeitlich habe ich mich geärgert, dass ich so Timing-Probleme hatte, weil man hätte sich ja sonst tatsächlich auch mal drum bemühen können, ob man halt irgendwie hinfährt. Ja. Und wir haben ja auch, ich kann das jetzt ja öffentlich machen sozusagen, wir haben ja auch intern diverse Male drüber gesprochen, so hey, machen wir was, können wir was machen? Dann hat es terminlich nicht geklappt. Dann war es natürlich auch ein extremer Aufriss, auch monetär natürlich. Sponsorings sind aktuell sehr schwierig zu bekommen. Also long story short, es war halt schade, weil es wie gesagt vor deiner Haustür ist, gefühlt. Also zumindest im Vergleich zu in 4 Jahren, wenn es in L.A. ist.
Ja.
Aber sich das trotzdem auch dann eben am Fernsehen anzuschauen, im Fernsehen anzuschauen und zu gucken, was da passiert ist, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, am Montag saß ich da und war so, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach wieder angefangen, The Last Dance zu gucken.
Also ich habe... Ich muss zugeben, ich habe keine Minute live geguckt von den Olympischen Spielen.
Das ist gar nicht, oder was?
Wirklich gar nicht. Ich habe halt viel zu tun gehabt auf Arbeit und...
Ja, das habe ich ja offiziell auch.
Ja, nee, aber für mich war es so, I don't know, ich fand aber den Vibe, wie du gesagt hast, um die ganzen Spiele und so richtig cool, weil ich habe die Memes mitgenommen auf Social Media, auf Twitter und so. Diese eine Raygun von dem Breakdancing fand ich einfach...
Das war so absurd.
So lustig und dann die ganzen... Theorien, die Leute hatten online, so, oh, die hat das extra gemacht und bla 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 und oh, die hat hier und da betrogen, um überhaupt daran teilzunehmen und so. Ich finde das super lustig und dann natürlich die ganzen LeBron-Memes, die USA Basketball-Memes und so. Also ich habe mir schon Highlights angeguckt, ne? Aber wie gesagt, nichts live. Wahrscheinlich, weil ich einfach zu faul war, um den Fernseher anzuschalten, keine Ahnung.
Oh, ich bitte. Aber die Footwear-Nummer war natürlich auch spannend zu sehen. Ne? Man hat ganz viel Nike und Adidas gesehen natürlich, aber auch extrem viel On-Running.
Ja.
Gerade halt natürlich in der Leichtathletik. Dann Breakdancing war spannend zu sehen. Ich meine, Futura hat ja auch extra einen Schuh kreiert, also zumindest Colorway-wise. Und natürlich auch dort einige Aktivierungen gehabt. Der war ja auch selbst vor Ort. Das heißt, das Thema Breakdancing war da ganz spannend. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, gerade bei YouTube, falls ich es übersehen haben sollte. Aber ich habe kein Puma Suede gesehen, kein Clyde, kein Adidas Superstar. Also es ist schon alles eher so schon auch ein bisschen moderner, technologischer. Mhm. Was ich ehrlicherweise ein bisschen schade finde. Hätte es cool gefunden, wenn einer so wirklich so weiß nicht, Rocksteady Crew mäßig da aufläuft, Kangol Hat, Trainingsanzug und so. Aber vielleicht habe ich es auch verpasst. Also wie gesagt, ich habe viel geguckt, habe versucht, fast alles mitzunehmen, aber ne, schreibt es gerne mal in die Kommentare, falls das an mir vorbeigegangen ist. Ansonsten klar, Basketball, das ganze Team USA hatte bei allen ihren Pro-Schuhen immer irgendwie dieses Gold-Medal-Nummer, also weiß, Navy-Colorway und dann Gold mit drin, vor allen Dingen im Swoosh.
War das Halliburton, der die ganzen Kobes anhatte in den speziellen Colorways? Tyrese Halliburton, ein Spieler, ich weiß nicht, wer es war, aber wahrscheinlich einer, der nicht seinen eigenen Schuh hat.
Könnte sein,
hatte super viele so Kobe PEs und Olympic Colorways, das war auch richtig nice.
Der von LeBron sah einfach aus, als ob er die Goldmünze schon im Voraus irgendwie in seinen Schuh eingegossen hätte. Also es war ja wirklich sehr ein blendender Auftritt. Ansonsten, klar, du hattest Skateboarding dabei. Ich meine, Yuto Horigoma hat ja auch den ersten Platz geholt, hatte natürlich seinen eigenen Schuh an. Mittlerweile kennen wir auch den zweiten Colorway, also diesen grün-oliv-Colorway, den ich zuletzt auch schon im Nike-Showroom sehen durfte und schon fast mein Telefon in der Hand hatte, bis mir so auf die Finger gehauen wurde. So machst du nicht. Ich so, ja, aber es sind doch schon Leaks draußen. So, nein, nicht von dir. Ich so, ja, okay. Man will sich's ja auch nicht verscherzen, so. Und sich das auch nochmal anzugucken, was da so passiert, plus halt eben auch die Aktivierung drumherum. Ich fand's krass, was Samsung gemacht hat auch. Mhm. Also als Head-Sponsor natürlich irgendwie ein Part einzunehmen, ist so das eine. Aber dann zu sagen, hey, wir geben jetzt all den Leuten, die aufs Podium gehen, dieses Flip-Phone in die Hand und dann macht ihr damit ein Selfie. Also überhaupt erstmal der Selfie-Moment ist total sympathisch, weil eher nahbar. Ja. Dann gab's ja auch noch Südkorea trifft Nordkorea auf dem Podium, machen zusammen ein Selfie, was ja auch krass, einfach auch politisch krass ist. Stimmt. Aber dann ist es immer mit diesem Samsung Flip-Phone. Und das ist schon ein sehr, sehr kluger Move gewesen auf jeden Fall. Also das muss man denen schon lassen. Und drumherum ist halt wirklich echt wahnsinnig viel passiert. Das war sehr, sehr schön. Ich habe tatsächlich vor geraumer Zeit einen Substack-Newsletter ins Leben hinausgelassen. Wenn ihr Lust habt, abonniert den. Ich mache mal kurz ein bisschen Eigenwerbung an dieser Stelle. Aber es bezieht sich auch auf all das, was mit O-Sneaker Media und Studio High Fives und Stage Dives passiert. Wenn ihr Bock habt auf diese ganzen subkulturellen Dinge, es hat diesen wunderschönen Titel Subcultures bekommen, dann checkt den Substack Newsletter und abonniert ihn, würde mich sehr freuen. Ich werde dort auf jeden Fall regelmäßig ein paar Sachen zum Besten geben. Wie gesagt, alles aus dieser Welt, die wir hier auch im Podcast abdecken. Und das bringt uns eigentlich auch recht gut zum Thema dieser Episode. Wir haben uns auch in, ich sage mal, freundlicher Zusammenarbeit mit euch, der Community, mit ein paar Themen beschäftigt, beziehungsweise ein paar Themen auch von euch bekommen, bei denen ihr gesagt habt, so, das treibt mich gerade um, das sind für mich vielleicht auch Hot Takes. Und ich kann jetzt schon sagen, da sind ein paar wirkliche Hot Takes mit dabei.
Spicy
hot. Und wie wir ja wissen, lieben wir beide Hot Takes, aber vor allen Dingen Mr. Fuego Fire Super Drop. Korb, wie auch immer. Also da sind ein paar sehr, sehr schöne Themen bei. Vielen Dank an euch. Dankeschön, dass ihr uns da so fleißig Sachen zugeschickt habt und es ist auch spannend zu sehen, was euch alles interessiert. Wir können nicht alles mit reinnehmen, weil sonst wird diese Folge unfassbar lang. Wir sind jetzt schon, glaube ich, bei über 10 Minuten. Jo, sind wir schon. Deswegen lass uns direkt in das erste Thema gehen. Ich schiebe dieses Mikro nach vorne. Ich klicke auf dem Notebook auf die andere Seite und lese folgendes Thema. Nummer 1. Wenn die Jordan Brand ihre Preise für Air Jordan Ones wirklich auf 250 Euro erhöhen wird, und so lautet das Gerücht fürs Jahr 2025, wird die Brand im Bach untergehen. Was sagst du, Fabs?
Das ist auf jeden Fall ein Hot Take, aber auch ein Take, den ich verstehen kann und dem ich zu halbe, wenn ich das darf, zustimmen werde, weil ich glaube nicht, dass die Jordan Brand jemals den Bach runtergehen kann. Es ist die Jordan Brand, es ist Michael Jordan, es ist Jordan 1 through 13. Es sind einfach die Legenden, die werden immer Legenden sein. Aber ich tue mich jetzt schon schwer, für 220 oder 225 Euro einen Jordan 4 zu kaufen oder einen Jordan 5.
So tough.
Vor allem
so tough.
Collaborations, ne? Also ich habe mir jetzt letztens für den neuen Amamanier 3 angemeldet, ne? Mhm. Und den gibt's, glaube ich, nur aus den USA geschickt. Und da zahlst du ja schon $60 Shipping. Mhm. Plus dann die 260, die der Schuh kostet. Plus dann noch, ich glaube, 5 oder 10 Euro extra Services, was weiß ich. Da bist du ja schon bei über 300 Euro.
Bist nicht kurz bei unserem Amamanier-Homie in die Jungs geslidet?
I like to win it fair and square. Nein.
Anderes Thema.
Und ich finde das einfach unfassbar viel Geld. Vor allem, es kann sich ja nicht jeder immer wieder so viel leisten, ne? Also das heißt, dann gibt's Leute, die sagen, okay, dann hole ich mir halt nur ein oder zwei Jordan-Schuhe im Jahr. Und Klar, wir reden hier von 20 bis 30 Euro, aber es ist halt einfach, das sind mehr als 10%.
Es aber ist crazy. Was machst du denn mit den ganzen New Balance-Leuten? 225 bis 250 für New Balance, gerade made in, schon Normalität.
Ja.
Warum sollte die Jordan-Brand nicht in diese Richtung gehen? Würde man jetzt vielleicht, vielleicht sagen.
Weil die Qualität einfach nicht auf demselben Level
und
ist.
Und das wäre,
ne,
die richtige Antwort.
Genau.
Das ist die Frechheit dahinter.
Ich finde New Balance auch schon grenzwertig fast zu teuer.
Ja, fair enough. Ne?
Vor allem die Made-ins, die sind nice, aber come on. Und ja, wir sollten Made in USA, Made in UK und Made locally supporten, aber das heißt auch nicht immer, dass es bessere Qualität ist. Klar, die Made-in von New Balance sind bessere Qualität, aber du kriegst auch Schuhe aus China und aus Japan und was weiß ich, die sehr gute Qualität haben. Nur Jordan-Brand-Schuhe sind das nicht. Und dafür dann 250 Euro auszugeben, ist einfach verrückt.
Es geht ja nicht ums Land, wo es zwangsläufig produziert wird, sondern vor allen Dingen um die Menge. Weil je größer die Menge wird, die du produzierst, desto technischer und desto systemischer wird das Ganze ja. Das heißt, du hast halt nicht den handgefertigten, handgenähten ein auf eins, so, one of one, sondern du hast ja irgendwann so, keine Ahnung, 250, 300.000 Paare. Die werden ja halt eben in einer Produktion anders gehandhabt. Und ich gebe dir da auch vollkommen recht, das ist halt eben diese Argumentation, die ja gar nicht zu tragen kommt. Und die ehrlicherweise die Jordan Brand, und wir sprechen ja immer noch von einem Gerücht, ne? Ist ja noch nicht hundertprozentig klar, ob das wirklich passiert. Und wir sprechen vor allen Dingen auch vom Jordan 1. Aber es gab vor 8, 9 Jahren schon mal diese Idee, das war auch rund um diesen ganzen Pinnacle Jordan 1s. Und
ja,
doch, es war, glaube ich, fast, die meisten waren Jordan 1s. Wo dann die Jordan Brand gesagt hat, so, ja, wir ziehen jetzt den Preis noch ein bisschen hoch, weil die Qualität besser wird. Naja, und dann haben wir sowas gekriegt wie einen 2016er Bread oder einen 2017er Black Toe dann auch, wo die Qualität überhaupt nicht gut war. Mhm. Ich glaube, viele werden sich daran erinnern, dass der Schuh dann ja irgendwann angefangen hat zu funkeln, weil das Material, das Ledermaterial so beschissen war, gerade auch wenn du ihn dann nochmal imprägniert hast, dann hast du diesen komischen Effekt da drauf, wo du dich gefragt hast, wo zur Hölle kommt der denn her? Ja, und das wurde dann aber trotzdem damit verkauft, dass die Qualität zu gut wäre. Dann ist man übergegangen und hat gesagt, so jetzt machen wir diese 1985 Edition mit dem härteren Leder, wo der Schuh dann auch schon wieder teurer war. Und jetzt ist es einfach nur, was genau? Inflation, Geldgier, wir haben Bock drauf. Also sollte es wirklich so sein, dass ein Jordan 1, und ich habe hier welche stehen, und das sind ja nicht mal 10 Jahre, die haben dann noch 149 Euro gekostet. Ja, und ich spreche nicht vom Sale. So, das war Retail. Und jetzt auf einmal 100 Euro mehr in nicht mal 10 Jahren. Ey, Inflation hin oder her, aber das ist definitiv nicht gerechtfertigt.
Ja, ich finde auch, dass es passiert ja jetzt schon, dass viele Jordans liegen bleiben. Mhm. Es gibt viele General Releases und da kann man sich drüber streiten, ob es die Colorways sind, die einfach nicht Retro sind, nicht OG oder einfach.
Der Hype
einfach,
ist nicht da.
Der Hype ist
die
nicht
Leute
da.
Die Leute sind übersättigt. Die haben das jetzt so viele Jahre gesehen, plus eben auch mit The Last Dance 2020 beginnt. Der Hype war so immens groß und keine Frage. Es ist ein Klassiker, es ist eine Legende. Dieser Schuh war immer mal angesagt, dann ein bisschen weniger, aber trotzdem hat er ja immer seine Fans gehabt und war ja auch fast immer auch in Produktion. Es gab nur so, glaube ich, kurze Zeiten, wo man nicht so wirklich an Sachen rankam. Klar, Colorways, auf die musste man dann immer mal länger warten auch. Aber es ist ja in den letzten 4, 5 Jahren wirklich absurd gewesen, wie viel Colorways es gab und wie viel komische Geschichten auch. Bubblegum ist ja auch noch nicht mal mit die schlimmste Geschichte, aber da denke ich immer so dran. Ja, wir machen halt so einen pinken Colorway, weil Michael Jordan ja mal gerne Kaugummi gekaut hat. Mhm. So. Oder da hat er mal eine Badehose auf dem Strandurlaub in Saint-Tropez getragen. Gut, sowas gab's nicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. So, das sind dann auch Sachen, wo man irgendwann sagt, okay, brauche ich diesen Colorway jetzt? Weil da gibt's ja keine Tradition, keine Geschichte, nichts, was mich an irgendwas erinnert. Ist vielleicht ein cooler Colorway oder ganz witzig in der Storyline, aber ey, ich habe in den letzten Monaten schon irgendwie 6 Paar kaufen müssen, weil da haben wir ja die ganzen OGs. Und ich meine, bei Jordan 1 sprechen wir von, jetzt lass ich kurz überlegen, ich glaube, mit den Metallics 16 oder 18, bin ich gerade nicht sicher. Entweder 16 oder 18 OG Jordan 1 High gibt's ja. Mhm. Plus dann halt noch eben Low. Und bei den Metallics fehlt ja immer noch Grün, Orange und eigentlich auch Lila, weil dieser Women's, der vor ein paar Jahren rauskam, nicht ganz 1:1 war. Und der UNC ist, glaube ich, aktuell der, abseits von den Metallics, der Colorway, der am längsten kein Retro mehr bekommen ja. hat. Und wenn du das alles nochmal zusammenrechnest und alles nochmal kaufen musst und dich dann natürlich auch freust und dann noch diese extra Colorways plus die Collabs, hier Union, da Nigel Sylvester, Fragment, wenn man nochmal ein bisschen zurückdenkt, Also ich liebe den Jordan 1, ja. Also für mich ist es nach dem SB Dunk Low meine liebste Silhouette und es ist auch ja ziemlich nah dran, ne? Dunk und Jordan. Ja. Aber selbst ich bin im Ganzen irgendwann ein bisschen überdrüssig geworden. Und also ich kann jetzt nicht nochmal die nächste holen. Jetzt brauche ich noch einen Bread Toe und einen Black Toe und einen Bread und einen Brut und einen Brut und einen, also sorry. Und jetzt den Preis noch hochziehen? Schwierig.
Da wird sich aber auch Jordan Brand bzw. Nike sich was dabei gedacht haben. Ne?
Und das glaube ich nicht.
Naja, aber
ich glaube nicht, dass sie da wirklich sitzen und sich was dabei gedacht haben. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, Excel-Tabellen zu schieben.
Das meine ich ja. Also es gibt ja ganze Teams, die das berechnen und gucken, okay, wenn wir jetzt den Preis um 30 Euro erhöhen, kaufen
doch,
so und so viele Leute. Und die nehmen in Kauf, dass vielleicht 20% weniger kaufen, aber dann erhöhen sie halt die Menge, was weiß ich. Und wenn der Preis auch höher ist, dann werden sie insgesamt mehr Geld machen. Und
aber das, in the long run ist das Problem.
In the short run, ja, ne? Werden sie mehr Geld machen.
Und wenn
in
the long run guckst, wahrscheinlich nicht. Das ist halt eben das Problem. Und deswegen hat Nike ja auch unter anderem gerade diese Problematik. Und ich spreche gar nicht davon, dass der Aktienkurs fällt, sondern dass denen auch Leute abhauen, plus sie die ganze Zeit Leute entlassen, weil sie irgendwie gucken müssen, dass sie ihre Zahlen so kriegen, klar, wie sie es gerne hätten. Aber was dabei vergessen wird, und ich meine, auch dieses, wir machen jetzt nur noch Direct-to-Consumer. Wir ziehen uns aus den Stores raus. Vielleicht in Deutschland, wer ist denn dabei geblieben? Snipes ist dabei geblieben. Ansonsten gab es noch irgendwie auf europäischer Ebene, glaube ich, Foot Locker und JD. Und ansonsten haben wir uns aus fast allen so ein bisschen rausgezogen. So, wenn jetzt noch einer sagt so, ey, ja, aber Soulbox hat doch noch Jordans. Ja, klar, aber Soulbox gehört ja zu Snipes, gehört ja zu Deichmann. Also da ist es dann geblieben. Aber bei allen anderen irgendwie so gekickt. Ja, und 2,5 Jahre, 3 Jahre später sitzen sie dann und sagen so, ah, Moment, was fehlt denn eigentlich? Ja, die Community. Die Leute konnten wir gar nicht online abholen. Wir haben die gar nicht alle in unsere Sneakers-App gekriegt. Wir konnten gar nicht unsere ganzen Geschichten erzählen. Wo ist die Emotion? Wo ist die Bindung zum Produkt? Scheiße, wir müssen wieder zurückgehen. Und ich sag nicht, dass Nike durchweg irgendwie alles falsch macht, so, ja. Und ich sag auch nicht, dass wenn ich jetzt bei Nike anfangen würde, durchweg alles richtig machen würde. Aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss man doch da stehen und sagen so, ich habe hier die Kultur und da eine Excel-Tabelle. Was wiegt jetzt höher oder wie kriege ich es vielleicht gematcht? Und ich glaube einfach nicht, dass der richtige Weg ist, einfach zu sagen so, jo, also Jordan 1 kosten jetzt mal 250 Euro.
Klar, ist es auf jeden Fall nicht, aber so werden halt die Entscheidungen bei so einer großen Firma, weil man darf das ja auch nicht vergessen. Nike ist kulturell sehr wichtig, aber Nike ist auch eine Riesenfirma. Und für wen arbeiten die? Für die Shareholder. Die arbeiten, um bessere Margen zu machen und mehr Geld zu machen. Am Ende ist denen alles andere egal. Hauptsache, sie machen Geld. Und vielleicht treffen sie jetzt halt kurzfristig die falsche Entscheidung, um kurzfristig dann auch mehr Geld zu machen. Mal gucken, wie es dann in 3 bis 5 Jahren aussieht. We will see.
Ah, wie gesagt, aktuell ist es ja immer noch ein Gerücht. Vielleicht passiert es ja auch nicht. Es soll ja auch noch Unternehmen geben, die in kürzester Zeit auf einen Backlash auch reagieren und dann sagen so, okay, war vielleicht doch nicht die klügste Entscheidung und klügste Idee. Es gibt ja auch Stimmen bei Nike, die sagen, hey, wir sind auch an gewissen Dingen dran und Sachen sollen besser werden. Wir werden schauen, ob das jetzt der Weg sein wird, ob es passiert oder nicht passiert. Ich glaube auch nicht, dass Nike dann den Bach runtergeht, respektive auch die Jordan-Brand nicht. Und ich glaube auch nicht, dass der Jordan 1 per se den Bach runtergeht. Aber ich denke schon, dass sich viele Leute dann nochmal überlegen werden, ob sie dafür dann das Geld ausgeben wollen, ob sie dafür bereit sind. Und dann sind es vielleicht wirklich die Collabs, die herausstechen oder auch die OG-Colorways. Vielleicht ja auch sogar so eine Reimagine-Serie, die mich ja jetzt auch in einem gewissen Maße sogar noch gecatcht hat, die sicherlich weitergeführt wird, wo dann Leute sagen, ja okay, komm, den kaufe ich jetzt. Aber wenn sie dann auch noch weiterhin die Taktung so hochhalten mit, ich sag mal, irgendwelchen Colorways, egal ob die jetzt schön sind oder nicht, muss ja jeder für sich selbst entscheiden, aber ne, mit so Colorways ohne Story, ohne wirklichen Gedanken dahinter oder ohne Collab, ohne Partner oder was auch immer, ich glaube, die werden dann, so wie man sie jetzt auch eben schon hat, viel liegen bleiben. Und da ist es so, einmal so ein Jordan 1 im Sale kaufen, also so wie das vor 10, 12 Jahren auch möglich war, dann und wann, macht auch schon Spaß.
Ja,
und
stimmt. Das
ist, glaube ich, auch das, was viele Leute so ein bisschen vergessen. Und damit meine ich gar nicht Leute, die nur Interesse am Resell haben, sondern auch Leute, die Bock haben, vielleicht einen Schuh zu kaufen. Wir haben das Ganze schon gesehen. Ich glaube, die Leute vergessen gerne, dass wir gar nicht auf diesem Level hier eingestiegen sind und jetzt hier gerade irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Hype oder Mainstream-Hype erleben oder dass jetzt der Resell-Markt ein bisschen runtergeht. Ne? Also wir sind ja nicht hier oben eingestiegen, sondern es hat sich ja langsam nach oben bewegt und ist dann, ich will nicht sagen explodiert, aber 2020, 2021, 2022 war der Peak schon wirklich extrem. Aber davor kam man ja auch aus einem Tal. Und in einem Tal ist man auch nur, wenn man mal aus einem Berg kam. Außer man fängt von vorne an. Aber die Sneaker-Industrie und das Sneaker-Game, naja, das gibt's jetzt auch schon mal ein bisschen länger. Also da reden wir ja eher von plus 40 Jahren. Ne? Und von daher, wir sitzen ja nicht auf einem Plateau und stürzen jetzt einfach ab. Und dann war's das erste Mal, dass man halt irgendwie John 1 im Sale kaufen konnte. Und dass plötzlich SB-Dunks sich nicht alle allerhand ausverkaufen oder was auch immer. Nee. Da war mal eine Zeit, da gab's das schon mal so. Und trotzdem gibt's Leute und auch gab's Leute, die einfach Interesse an einem Schuh hatten. Und die haben sich dann gefreut, wenn was im Sale war. Und die haben aber auch mehr Geld in die Hand genommen, wenn mal was nicht im Sale war. Und sicherlich war das damals noch schwieriger ranzukommen, weil limitiertere Einheiten, auch nicht so demokratisiert durch zum Beispiel StockX oder andere Plattformen. Raffles. Genau, keine Raffles etc. pp. Und natürlich sieht man auch, wir sind mittlerweile in so einem Mainstream-Ding angekommen, so ey, gefühlt jeder zwischen 14 und keine Ahnung was hat Interesse an Turnschuhen, mindestens in dem Maße, dass er sagt, okay, cool, das gefällt mir, das ist bequem, das kaufe ich jetzt. Das war vor 10, 20 Jahren ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Da war man vielleicht, und ich glaube, das ist auch das, was viele Leute vermissen, diese eingeschworene Gruppe an if you know, you know. Aber selbst das war es ja nicht. Man guckt, glaube ich, häufig drauf zurück und romantisiert vieles. Ja, vieles war vielleicht auch besser, schöner, toller. Aber ich glaube, das hat man immer, wenn Dinge halt aus so einem kleineren kommen, wo man auch das Gefühl hat, ich habe noch selbst viel dazu beigetragen und ich habe doch vor dem Store gecampt und dann habe ich 10 Homies kennengelernt, mit denen ich heute noch cool bin und wir kennen uns auch persönlich und das war nicht nur Instagram und TikTok und YouTube. Ey, klar, das hat man immer und überall, das bedeutet aber nicht, dass heute alles nur noch schlecht ist. Ja. Wie bin ich jetzt dahin eigentlich abgedriftet? Ich glaube, da driftet man automatisch ab, wenn man über das Thema spricht. Was ist eigentlich der Status quo? Beziehungsweise wo könnten wir uns 2025 hinbewegen? Wir haben als allerletzte Frage noch eine, die dem Thema sehr nahe kommt. Die würde ich aber, wie gesagt, dann zum Schluss mal stellen. Wir gehen mal rüber zu Frage Nummer 2. Der Verkauf von Supreme an Essilor Luxottica ist eine riesige Chance für die Marke. Also, was Positives. Würdest du dem zustimmen, Fabs? Wir sind von 2,1 Milliarden US-Dollar, die VC damals ausgegeben hat, um Supreme zu kaufen, auf 1,5 Milliarden US-Dollar runtergegangen, die jetzt Essilor Luxottica bezahlen mussten. Das heißt, VC hat, wenn man das jetzt gegeneinander stellen möchte, man rechnet ja nicht mit den Gewinnen, die umgesetzt wurden, sondern halt tatsächlich mit den jeweiligen Ausgaben. Also von daher, das ist jetzt auch nicht eine Rechnung im Sinne von, die haben jetzt 600 Millionen einfach verloren. Mhm. Aber natürlich ist der Verkaufspreis gerade niedriger als der damalige Einkaufspreis. Und trotzdem, sagt die Stimme in dem Fall, ist das eine riesige Chance für die Brand.
Boah, definiere Chance, ne? Also für mich zeigt es schon, oder ist es für mich eine Bestätigung, dass Supreme nicht mehr ganz so cool ist, wie...
Definiere cool.
Ja, guter Punkt, ne? Touché. Nein, für mich ist es halt einfach Bestätigung, dass jede Brand ihre Zeit in der Sonne genießt und dann auch irgendwann mal eine Talfahrt durchmachen muss, ne? Das war ja bei Stussy so, als Sean Stussy gegangen ist, dann wurde Stussy ja eine Mallcore-Brand und mittlerweile, so in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren, hat Stussy es dann, wie gesagt, ohne Sean geschafft, es wieder so ein bisschen in dieses coole Geschäft zu schaffen mit diesen Seasonal Drops, ne, wöchentliche oder alle paar Monate einen neuen Drop zu droppen quasi. Das war eine Zeit lang gar nicht so bei Stussy. Das war eine Brand, die hast du in der Mall gekauft im... Ich weiß jetzt nicht, ob es im Alexa erhältlich war, aber in so einer Mall hat man halt in Amerika Stussy gekauft. Stussy war gar nicht mehr cool. Das war so die Brand, die halt die Älteren getragen haben, als sie jünger waren. Und ich sehe...
Älteren getragen, als sie jünger waren.
Ja, also so die Eltern, ne, getragen haben. Ich sehe Supreme nicht ganz in diese Richtung driften, aber schon so... Es ist kein Must-Have mehr. Die Drops sind kein Must-Have mehr. Die neuen Season-Previews sind für mich zwar noch einigermaßen interessant, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man, oh, Supreme hat jetzt ihren Season-Preview gedroppt oder hier sind die ganzen Accessories und so. Ne? Das, man ist nicht mehr, oder ich bin zumindest nicht mehr, sofort auf der Seite und guck mir alles an. Vielleicht gibt's Leute, vielleicht du auch, ne? Vielleicht gibt's Leute, die sich immer noch viel mehr für Supreme interessieren, aber ich glaube, im Großen und Ganzen zeigt dieser riesen Marktwert-Drop, dass der Markt sich nicht mehr ganz für Supreme interessiert oder dass der Hype sich halt so ein bisschen geschiftet hat. Und wie gesagt, der Hype ist ja aus dem Sneaker-Game ein bisschen raus. Vielleicht ist der Hype auch aus dem Apparel-Game oder aus dem Streetwear-Game insgesamt so ein bisschen raus, weil es jetzt so viele Optionen gibt. Es gibt viele Niche-Brands, ne? Es gibt zum Beispiel, wir haben ja viel über Running-Clubs und so geredet. Es gibt in London UVU oder UVU, ne? Und die machen ja auch alle paar Wochen einen Drop, wo man einen Passcode zugeschickt bekommt. Der Drop ist nur 24 Stunden live, dann ist alles offline. Oder Cortez Rules the World. Das sind so die cooleren Brands jetzt. Das sind die Street-Brands. Und Supreme ist halt einfach in den letzten Jahren zu Mainstream geworden. Auch wenn die Kollektionen nicht Mainstream geworden sind. Supreme ist halt einfach Mainstream geworden, weil sie sich an V-Corp oder so, verkauft haben und jetzt halt an, wie heißen die? Excelsior Luxottica, ne? Also für mich ist Supreme einfach nicht tot, aber halt nicht mehr ganz so street und cool und authentic, wie es vor ein paar Jahren war. Und das zeigt sich jetzt einfach in dem Preis.
Ist es eine Chance, dass die jetzt verkauft wurden? Also ich glaube, ich tue mich auch schwer mit dem Wort Chance, weil ich weiß gar nicht, ob Supreme überhaupt eine Chance braucht. Denn die Frage ist ja auch, von welchem Standpunkt man sich das anschaut. Also, du bist Supreme, bist eine kleine, coole, angesagte Skaterbude aus New York, gibst einen Scheiß auf alle und gerade auch durch diese Attitüde plus eben, dass ganz viele Asiaten den Scheiß auch mit rübergenommen haben und wir wissen alle, wie cool Asiaten sind, ist das Ding halt irgendwie größer geworden. Und dann war es so dieses Auskenner-Ding. Du kamst nicht so dran und dann war es auch viel mit den Drops etc. pp. Und so weiter und so fort. Bei Supreme ging es ja nie wirklich um Qualität. Es war jetzt nicht so, dass die krassen gefertigten Teile gemacht hätten. Bei Supreme ging es halt immer viel tatsächlich um so ein, und das meine ich vollkommen positiv, um so einen Hype-Moment. Ja? Wann kommt der Box-Logo-Hoodie? Wann kann ich representen? Wann kommt das nächste absurde Gimmick? Wann kaufe ich mir einen Boxsack, eine Flippermaschine, einen Stuhl, einen Radiergummi, was weiß ich? Ich habe ein Maßband von Supreme. Also, das waren ja so dann die Dinge. Und die gibt's ja immer noch. Und klar, mal gefällt dir eine Kollektion besser, mal schlechter. Mal gefällt dir das, was der Creative Director macht, besser als das, was der andere macht. Mal triggern dich die Collabs. Ich weiß, ich bin zum Beispiel extremer Fan von den ganzen Anti-Hero-Collabs, weil ich die Brand Anti-Hero einfach so mag. Die juckt ja kaum jemand. Oder zum Beispiel, als sie eine Collab mit Slayer gemacht haben. Ich fand die wahnsinnig geil. Hat auch kaum jemand interessiert. Dafür gibt's aber wiederum andere Collabs, die direkt sold out sind. Und auch die letzten Kollektionen, gerade wenn ich zum Beispiel an Fall-Winter 23 und auch an Spring-Summer 24 denke, da ist schon wirklich viel schnell ausverkauft gewesen. Selbst wenn ich sage extra selbst, so eine Core-Brand-Collab wie mit Toy Machine. So, selbst die war fast ganz ausverkauft. Ich glaube, hier und da konnte man nochmal so diese Lederweste kriegen, diese Motorradweste, die natürlich auch ein bisschen spezieller ist vielleicht. Aber wenn man das von dem Standpunkt anschaut, naja, dann lief doch gut. Und ich glaube, dann macht es auch keinen Unterschied, wer eigentlich in der Hinterhand dein Geldgeber ist. Ob das jetzt halt irgendwie VF ist, die halt noch irgendwie Dickies haben und The North Face und halt einfach am Struggeln sind und sagen, okay, welche Brand können wir für gutes Geld abgeben, damit wir unsere Zahlen bereinigen? Oder wenn das halt einer der größten Brillen-Optiker-Hersteller halt ist, die auch einfach, ich glaube, die haben Oakley mit dabei, ne?
Ja.
Die einfach auch huge sind und die einfach auch die Kohle haben. Und ich glaube, ehrlicherweise, es wird sich einfach nichts ändern. Und dann kann der eine jetzt sagen so, ja, geil, weil mir gefällt's. Und der andere kann sagen so, ja, scheiße, weil mir gefällt's die ganze Zeit nicht, dann wird sich ja jetzt auch nichts ändern. Also, es kommt ja auf den Standpunkt an. Und ich glaube, wenn du James Jabbia bist, naja, dann hast du eh deinen Segen gegeben, sondern deinen Frieden damit gemacht, das würde ich sagen. Deinen Frieden damit gemacht, dass du halt einfach krasser Unternehmer bist, der die Brand halt einfach aufgebaut hat und jetzt abgecashed hat. So, ich weiß nicht, ob der in einem Geldspeicher sitzt und mit Geld schmeißt, wie Dagobert Duck, oder ob der einfach sagt so, ja, paid my dues, hab's verdient, alles cool.
Ja.
Kann ich nicht einschätzen. So, ey, James, wenn du es hörst, komm in den Podcast, lass uns darüber quatschen. Aber das ist halt immer so der Standpunkt. Und Leute, die Supreme nur cool fanden, weil es Underground war, die hören halt auch nur Bands, bevor die zweite Platte den Durchbruch bringt. Und das ist fair. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich war immer an dem Punkt, dass ich gesagt habe, so, ja, schon irgendwie cool, wenn du was von ganz Anfang mitnimmst. Und das war ich bei Supreme beileibe nicht. Also es ist jetzt nicht so, als wenn Supreme sich gegründet hat, 94, und ich dann halt irgendwie zwei Monate später schon wusste, was da abgeht. Aber natürlich die Brand jetzt schon auch ein bisschen länger mag und feier. Aber ich bin dann eher so, dass ich sage, ey, solange das irgendwie, und das ist natürlich subjektiv, aber solange ich die Sachen noch cool finde, freue ich mich doch, wenn es cool läuft und groß wird. Und den Rest kann man dann noch meinetwegen antizyklisch machen. Gerade läuft jeder mit Supreme Box Logo Hoodie rum. Ja gut, dann ziehe ich halt was anderes an. Als alle mit SB Dunks rumgelaufen sind, habe ich mich im Großteil gefreut, weil ganz viele Leute auch meine Liebe ja geteilt haben. Gut, da gab es auch noch ein paar, die einfach nur mitgelaufen sind. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Das gibt's ja auch immer. Aber dann habe ich ab einem gewissen Punkt gesagt, ich ziehe jetzt aber was anderes an. Weil wenn ich immer dasselbe sehe, so, dann langweilt es mich irgendwann und ich ziehe was anderes an. Aber deswegen habe ich ja nicht gesagt, so scheiß auf Nike SB und ich verkaufe jetzt alle.
Ja, es ist ein guter Punkt auch, weil ich glaube, dieser Wert, ne, diese 2,1 Milliarden und 1,5 Milliarden, die sind nicht subjektiv. Aber ich glaube, der Wert einer Brand im allgemeinen Sinne ist subjektiv. Also
ja, auf jeden Fall.
Diese 1,5 Definitiv. Milliarden waren, also Supreme war halt VC und Luxottica einfach so viel wert, weil die, was weiß ich, für Zahlen geschrieben haben und VC das Geld gebraucht hat oder die einfach nicht mehr managen wollte, keine Ahnung. Die haben gesagt, okay, uns ist Supreme so viel wert, wir akzeptieren das Angebot. Aber einem krassen Supreme-Fan ist Supreme vielleicht genauso viel wert wie vor 10, 15 Jahren, als die Underground waren, wie du gesagt hast. Und nicht im monetären Sinne, sondern eher im Coolness-Faktor. Und andere sagen, naja, ich find's jetzt ein bisschen zu Mainstream oder mir gefallen die Kollektionen jetzt einfach nicht mehr so gut oder die Stückzahl ist mir jetzt zu groß geworden und ich möchte hier mein Geld damit machen, weil ich ein Reseller bin, keine Ahnung. Deswegen ist mir Supreme einfach weniger wert. Wie du gesagt hast, ich glaube, es ist einfach subjektiv.
Diese Wertdefinition ist eine ganz wichtige, weil da wird sich auch immer wieder drüber gestritten, wenn jemand exorbitant viel Geld für einen Schuh ausgibt. Und jetzt sagen wir mal, 2000 Euro sind einfach viel Geld. Punkt. Aber jemand ist bereit, 2000 Euro für einen Turnschuh auszugeben. Ist dieser Schuh das wert? Und dann sagen die Leute mal so, ja, aber der wird ja für 4,90 Euro irgendwo hergestellt. Das ist natürlich nicht wert. Aber das ist nicht die Frage bei der Begrifflichkeit des Wertes. So, du kannst einen nostalgischen Wert haben. Du kannst einen ganz subjektiven, persönlichen Wert dahinter haben. Du kannst alles Mögliche haben. Und wenn du sagst, du bist bereit, 2000 Euro dafür auszugeben, dann bist du bereit, 2000 Euro dafür auszugeben. Und damit definiert sich dann schlussendlich eben der Wert auf dem Markt. Ist ja klar, ein Schuh, jemand sagt 2000, dann ist der Schuh 2000 Euro wert, wenn es nur diesen einen Schuh gibt. Wenn jemand nur 500 Euro ausgibt, sind es 500. Wenn jemand 5000 Euro ausgibt, sind es 5000. Aber der Wert, der ist ja immer noch der, den du dafür definierst. Und wenn du nicht bereit bist, also sagen wir mal, zwei Leute wollen einen Schuh, und der eine sagt 2000, der andere sagt 500, na, dann kaufst du ihn halt nicht.
Ja.
Weil jemand anderes den halt eben kauft. Dann ist der das dir eben nicht wert.
Genau.
Aber immer so dieses objektive Wertkonstrukt hinzustellen, halte ich einfach für schwierig, weil wir sprechen über Produkte, die nun mal eben auch emotional aufgeladen sind. Schlussendlich, wenn es einfach nur darum gehen würde, dass wir uns Gummi, Leder und Synthetik an den Fuß packen, damit wir bequem damit rumrennen können, naja, dann bräuchten wir halt nichts von all dem, über das wir gerade reden. Und der andere Punkt ist ja auch, natürlich ist das ein schmaler Grat, den man geht. Natürlich ist es so, dass man irgendwie, wenn man jetzt das Beispiel Stussy nochmal heranzieht, sagen würde, jo, jetzt gibt es in der Mall, jetzt kann das wirklich jeder kaufen, jetzt kaufen das auch nur Leute, die keine Ahnung von der Brand haben. Natürlich kann ich schon nachvollziehen, dass man es dann nicht mehr so abfeiert, aber ich glaube, dieser Schritt ist erstens bei Supreme gerade nicht und zweitens geht damit ja auch einher, dass eine Brand häufig an jemand anderen verkauft wird. Wir haben das im Skateboard-Business um die 2010er gesehen, wo Brands weiter existierten, aber nichts mehr von dem Founding-Team hatten, die einfach wegverkauft wurden an andere Marken, die gesagt haben, so, wir haben jetzt die Kohle, wir machen jetzt damit Kohle und das hat nichts mehr mit dem Kern zu tun, mit der Core. Das ist bei Supreme ja jetzt nicht der Fall. Es ist ja nicht so, als ob jetzt irgendwie James Dravier gesagt hat, so, ey, ich gebe euch jetzt die Marke und alles, was damit passiert ist oder das Team oder auch ich selbst oder so, ziemlich komplett daraus. Klar, es gibt immer Wechsel in den Creative Directions, aber trotzdem ist es ja ein bisschen was anderes, als einfach zu sagen, ey Fabs, hier, nimm mal meine Marke, ich bin jetzt raus, mach damit, was du willst hochskalieren, gehst in irgendwelche Supermärkte oder sonst irgendwie was und da steht nur noch der Name drauf und sonst hat das gar nichts mehr damit zu tun. Das ist ja in dem Fall noch nicht gegeben. Und krass muss man auch sagen, dass Stussy das hinbekommen hat, sich da wieder rauszuziehen und das war ja wirklich auch, und ich glaube, da können wir mal eine ganze Podcast-Episode zu machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr dazu eine Podcast-Episode hören und sehen möchtet. Können wir echt wirklich mal aufsetzen. Fände ich ein ganz spannendes Thema eigentlich, gerade auch so die einzelnen Brands nochmal genauer zu beleuchten. Aber das ist ja eine Mammutaufgabe gewesen, im Endeffekt zu sagen, yo, wir haben verstanden, wir sind irgendwie uncool geworden, lass mal zurückgehen. Und wie gesagt, vielleicht gibt es Leute da draußen, auch das, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, die einfach sagen, ey, ich bin bei Supreme, ich war Fan, aber jetzt finde ich es halt scheiße und bin raus mit zum Mainstream, jeder Dulli rennt damit rum. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch schon wieder ein bisschen vorbei. Oder juckt mich halt auch einfach nicht mehr. Klar, Geschmäcker sind verschieden, dafür ist es da. Ich sehe es nicht als Chance. Ich glaube einfach, es wird sich nichts verändern. Und das kann man, das ist jetzt wertfrei gemeint, da kann man jetzt sich freuen oder traurig drüber sein, aber ich glaube einfach, es wird sich dadurch nichts ändern.
Ja, stimmt.
Punkt aus.
I agree.
Okay, Hot Take Nummer 3.
Let's do it.
Der Tiffany SB-Dunk ist der wichtigste SB-Dunk aller Zeiten. Und das kommt ein bisschen aus der Inspiration seitens eines Rankings vom Complex Magazine. Die haben nämlich the best Nike SB-Dunks of all time gerankt. Mhm. Und ich sage ja immer, das Schöne an Listen ist, dass jeder seine eigene hat.
Ja.
Ich gehe mal ein bisschen durch, was wir da auf den einzelnen Plätzen haben. So, also, wir beginnen auf Platz 20 mit dem Ben & Jerry's Chunky Dunky. Okay. Dazu muss man vielleicht an der Stelle schon mal sagen, das ist der einzige Schuh aus den letzten 4-5 Jahren, der in dieser Liste aufgetaucht ist. Ansonsten sind es alles ältere Sachen.
Interessant.
Ich springe mal rüber, auf Platz 19 haben wir zum Beispiel den Super, also von Danny Super, also sozusagen die ersten wirklichen SB-Dunks damals. Wir haben den Huff auf Platz 18, den OG Skunk auf Platz 17, bei dem ich mich heute noch frage, wo ich den zur Hölle damals bei Release gekauft habe. Ich weiß es nicht mehr. Abseits davon, dass ich mich ärgere, dass ich ihn irgendwann wieder verkauft habe. Aber ich hab schon so oft drüber nachgedacht. Ich weiß, dass ich in Paris war, bei dieser Tony Hawk Show, von der ich ja schon so häufig erzählt habe, und wiederkam. Und dann hatte ich die Benachrichtigung in der Post, so hey, du kannst dein Paket abholen. Und dann habe ich den abgeholt und ich weiß, dass ich habe damals bei Titus ja gearbeitet, stand mit dem Auto auf dem Parkplatz, wollte ins Büro gehen, habe dann aber erstmal diese Box aufgemacht und so, boah, dieser absurde Schuh, boah, geil. Und ich weiß bis heute nicht, wo ich ihn gekauft habe. Aber vielleicht machen wir auch darüber mal irgendwann eine Podcast-Episode. Wir gehen weiter, Platz 15 ist der MF Doom Dunk. Wir springen rüber auf den Platz Nummer 10. Wir haben den Futura dabei, den Floam. Ich muss allerdings noch kurz erwähnen, auf der 11 ist der Stussy und auf der 12 ist der Red Lobster. Nicht, dass sich jetzt Leute fragen, wo zur Hölle sind die eigentlich geblieben, weil sind ja auch Fan-Favorites. Wir haben den Freddy auf Platz 9. Finde ich interessanten Take, ehrlicherweise, weil es ja eigentlich ein Schuh ist, der nie offiziell veröffentlicht wurde, wo es ja nur so mehrere Sample-Stadiums gibt und dann halt so eine kleine Range, die dann irgendwie kam und auch nicht so wirklich, aber gut, gehört halt natürlich auch irgendwie mit dazu. Wir haben den Heineken auf der 8. Wir haben den Baby Blauen SB-Dunk High vorne mit Supreme auf der 7. Auf der 6 kommt der What the SB-Dunk. Auf der 5 der Supreme. Auf dem Platz Nummer 4 der Uncle. Auf Nummer 3 der Paris. Auf Nummer 2 der Pigeon. Und auf Nummer 1 der Tiffany. So, wollen wir uns darüber streiten?
Ich würde sagen, die Top 3 sind eigentlich ziemlich gut. Paris, Pigeon und Tiffany. Ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich Pigeon oder Paris über den Tiffany auf Platz 1, aber I'm not mad at it.
Das war die Hauptdiskussion tatsächlich in den Kommentarspalten bei Complex. Warum ist der Tiffany auf 1 und nicht der Pigeon? Und selbst Jeff Staple hat so ein bisschen, also Jeff Staple ist ja auch so ein Typ so, der weiß schon, was er gemacht hat und der kennt seine Legacy, der ist da sehr stolz drauf. Zu Recht auch, aber der hat dann auch schon mal Bock, so ein bisschen, ich will nicht sagen salzig, wäre vielleicht zu viel, aber schon auch mal in die DMs oder beziehungsweise in die Kommentarspalten zu sliden und zu sagen so, ja, okay, ich hätte es ein bisschen anders gemacht, aber schon in Ordnung. Nicky Diamonds hat sich tierisch gefreut und sehr bedankt. Vielleicht auch mal ein kleiner Wink an die europäische Szene. Es gibt ja nicht nur O-Sneaker Media, es gibt ja auch noch ein paar andere Medienhäuser, wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber gerade europäisch gesehen. Shoutout an alle Podcast-Video-Creator und naja, Blogs und sonstiges gibt's ja leider so gar nicht mehr. Aber hey, vielleicht würden sich Brands ja auch mal ein bisschen mehr darüber freuen, wenn sie aus der lokalen Medienpresse-Szene ein bisschen Shoutouts bekommen. Muss nicht immer nur international aufgehoben sein. Fact. Und man muss sich nicht immer nur einen drauf runterholen, wenn man Heist Nobody einen erwähnt hat. Die kommen nämlich auch nur aus Berlin. Also, ich bin natürlich, und ich meine, damit erzähle ich niemandem irgendwas Neues, weltgrößter SB-Dunk-Low-Tiffany-Fan, von daher natürlich wäre das meine Eins, gar keine Frage. Ich verstehe die Diskussion drum, warum der Pigeon nicht auf der Eins ist, natürlich auch komplett, weil wir haben dort zwei legendäre Schuhe. Der Pigeon mit den Riots, die ja natürlich nicht witzig sind eigentlich, wenn Leute mit Macheten an der Ecke auf dich warten, weil du gerade einen Schuh kaufen durftest, aber trotzdem natürlich ein unfassbares mediales Echo ausgerufen haben. Und der Tiffany kam ja danach, aber hat wiederum auch etwas geschafft, was durchaus auch den Term Hypebeast sehr auf den Punkt gebracht hat. Shark Hoodie, breite Hose, Tiffany S. Biedank. Dieses Ganze, wir rufen bei Skateshops an, wir stehen davor, wir versuchen diesen Schuh zu kriegen und so weiter und so fort. Das ist schon wirklich heftig gewesen. Naja, klar, und Paris, gerade die City-Serie, das ist dann noch mal ein bisschen früher gewesen und das baut schon alles auch aufeinander auf. Und klar, das ist schwierig auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, ich finde ja, die Listen sind das Schöne, weil jeder hat seine eigene. Und ich fand es dann aber auch geil zu sehen, wie Leute sich da halt wirklich so richtig drüber abgefuckt haben. Wie könnt ihr nur und wie kann das und das? Und das sehe ich auch bei unseren Listen immer. Wir sagen ja auch immer so, ey Mann, am Ende des Tages ist es voll subjektiv und es ist doch auch voll in Ordnung. Aber es ist halt auch wunderschön, sich darüber zu unterhalten. Das ist ja wie bei allen anderen auch, ey, mein Lieblingsspieler ist Pelé. Wie kannst du nur Pelé nehmen?
Hast du noch nie gesehen.
Was, Maradona, ne? Und so. Oder wer ist der Goat-Basketballspieler? Ja, Jordan, nein, LeBron, nein, Kobe. Ihr dürft Dirk Nowitzki nicht vergessen. Ja, also, ich meine, ja. So solche Geschichten, das gibt's halt überall und das macht den Spaß ja auch raus. Das ist ja halt das, wo du dich mit deinen Freunden, Freundinnen triffst, wo du dich zusammensetzt und sagst, so, jetzt pass mal auf, so meine Liste wäre das und dann diskutiert man darüber. Aber ich muss sagen, ich bin mit der Komplexliste sehr zufrieden. Stussy auf der 11 und Red Lobster auf der 12 sind für mich zu weit hinten. Mhm. Die hätte ich vorgezogen. Dunkel war, glaube ich, auf der 4 oder 5.
4, glaube ich,
passt auch sehr, sehr gut. Weil ich auch ein bisschen finde, dass der Dunkel über die Zeit erst wirklich diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich hatte, und das mag natürlich auch sein, so je nachdem, wo du aufgewachsen bist, wo du es halt mitbekommst. Ich habe den damals in meinem Kosmos für nicht so, nee, nicht stark ist das falsche Wort, aber der Hype war drumherum nicht ganz so krass. Ich glaube, ich habe eher das Gefühl, der ist später gekommen. Ich hatte einen Skate or Die auch noch gesehen, aber da gibt es auch ganz viele Leute, die sagen so, nee. Weil es dann auch schon mit so Blue Box Era ja auch schon so langsam in so einer Zeit war, wo auch recht viel kam. Und interessanterweise ja auch vieles, was jetzt gefeiert wird, damals keinen juckt hat. Der Mosquito SB. Ich habe es heute noch gesehen, dass jemand den angeboten hat für 450 Euro. Den hast du damals im Sale bekommen. Ich habe leider auch einen Nachrichtenverlauf gefunden, wo ich meinen Money Cat an einen bekannten deutschen Rapper verkauft habe. 90 Euro.
Uff.
Aber so waren die Preise damals zum Teil. Gut, dafür hätte ich vielleicht auch ein bisschen mehr kriegen können. Aber
ja, aber das ist es ja. Zeiten ändern sich. Ne?
Shoutout Bushido. Shoutout Moritz Bleibtreu.
So. Diese Listen, die verändern sich ja auch mit der Zeit.
Und das ist ja das Geile.
In 10 Jahren wird die Liste vielleicht nicht ganz anders aussehen, aber ein bisschen anders.
Ja, wer weiß,
in 50 Jahren, in 30 Jahren, keine Ahnung, wer weiß, was kommt. Wer weiß, wie diese Schuhe dann auch aufgenommen werden von den neuen Generationen der Sneakerheads. Wie du gesagt hast, der Uncle hat sich ja mit der Zeit so ein bisschen verbessert im Ranking. Und ja, es ist alles persönlich, es ist alles subjektiv, es ist alles einfach nur eine Meinung, ob es jetzt der beste Schuh ist, der wichtigste Schuh. Es ist im Endeffekt einfach eine persönliche Sichtweise.
Immer,
und diese
immer.
Listen werden kreiert, weil, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, es Spaß macht, solche Listen zu kreieren.
Voll.
Aber weil diese Blogs und diese Podcasts und diese
Na klar,
whatever wissen, dass es Engagement bringt.
Auf jeden Fall. Aber das, wie gesagt, ist ja auch fair, weil das genau die Dinge sind, über die man sich dann halt unterhalten kann. Ich denke nur daran zurück. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Jahr von Oshun war, wo Simon und ich gesagt haben, der Nike React Element wäre der Sneaker des Jahres.
Mhm.
Zur Hölle, ich habe vergessen, dass der existiert.
Ja.
So. Und damals war das vollkommen fair und der Take war auch vollkommen fair.
Ja.
Und das ist auch bis heute kein beschissener Schuh geworden oder sowas. Aber es hat sich halt einfach nicht dann in dem Maße gehalten. Deswegen zum Beispiel, ich kann mich ja noch daran erinnern, ich habe ja 10 Jahre für die Juice geschrieben und irgendwann, kurz vor Ende, gab es mal eine Juice-Ausgabe, wo es hieß, oder nicht kurz vorm Ende, aber Jahre später auf jeden Fall so, ey, wir sprechen nochmal über alle Top-Alben, die 5 Kronen gekriegt haben, oder waren es damals 6, ich weiß schon gar nicht mehr, aber die viele Kronen gekriegt haben und schauen uns das jetzt heute nochmal an, weil die Sachen ja mitaltern. Hat das Album wirklich diese Kronen verdient oder vielleicht sogar noch mehr oder was haben wir vielleicht auch rückblickend, und da ist immer so falsch und richtig, nicht die richtige Wortwahl, aber was hätten wir vielleicht anders ranken sollen? Mhm. So. Also,
ja.
Es entwickelt sich mit der Zeit.
Das machen sie im Fußball auch, ne? Mit dem Ballon d'Or. Die gucken sich dann die alten Listen an und sagen, okay, weil ich glaube, bis 1900 irgendwas in den 90ern konnte man ja den nur gewinnen, wenn man in Europa gespielt hat. Oder vielleicht waren es auch die 70er, 80er oder sowas. Die sind halt zurückgegangen und haben gesagt, aber es gab Spieler aus Brasilien oder aus Argentinien, die den eigentlich hätte gewinnen sollen.
Ja, ne? Da würden mir ein paar einfallen auf jeden Fall
aus der Zeit. Deswegen, es ist alles subjektiv, es ist alles eine Meinung und diese Meinungen verändern sich auch mit der Zeit.
Deswegen. Also schreibt bitte in die Kommentare, dass ich recht habe und Komplex auch. Ne? Der Tiffany SB Dunk ist natürlich ohne Frage der beste, größte, schönste, tollste, kreativste SB Dunk aller Zeiten. Nee, aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, gerade was SB Dunks anbelangt. So, wo hättet ihr den Tiffany gerankt, den Pigeon, den Paris? Was ist auf eurer 1, 2, 3, 4 oder 5? Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Nike SB hat nun mal eben auch eine Legacy, die so lang, groß und breit gefächert ist, wo es so viele krasse Schuhe gab. Travis Scott ist zum Beispiel nicht in dieser Liste aufgetaucht. Oder auch nicht der Strangelove Skateboards, der ist da auch nicht drin. Und noch, wie gesagt, ein paar andere. Aber wie gesagt, schreibt das mal gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, haben wir auch noch mal ein bisschen was. Wir kommen zur Frage Nummer 4 und ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein ziemlicher Hot Take. Einer der Gründe, warum wir den Namen weggelassen haben von der Person, die sie dahin geschrieben hat, weil wer weiß, was da noch passiert. Also, Armand Manier wird die Legacy von Off-White beerben. Bezieht sich natürlich jetzt auf die Kollaboration mit ja. Nike respektive der Jordan Brand. Aber it's a take.
It's a hot one. It's a hot one und ich würde sagen, nein. Auf gar keinen Fall. Das, was Virgil Abloh mit Nike gemacht hat, The Ten, war einfach einzigartig. Ne? Es gab sowas noch nie. 10 Schuhe, 10 verschiedene Nike-Schuhe, 10, also nicht alle 10, aber ich glaube 8 von den 10 waren auch wirklich Ikonen. Ne? Und es gab ja diesen einen Basketballschuh, den Hyper Dunk, war das Hyper Dunk? Nee, es war, ja, keine Ahnung, egal. Siehst du, weiß ich gar nicht mehr. Aber es gab sowas noch nie. Dann gab es After the Ten gab es ja dann noch 40 andere.
Wenn du die Dunks noch mit dazu rechnest, machst du noch ein paar mehr.
Genau, und dann gab es ja diese 50 Dunks. Und sorry, aber auf dem Level ist Armand Manier noch nicht. Ich weiß, die haben ja jetzt 7 Schuhe, die rauskommen, ne, eine Series of 7. Auch mega nice.
Was ist denn jetzt der 7. eigentlich?
Waren da nur 6 auf dem Foto?
Es sind nur 6 auf dem Foto. Und James Whitney hat geschrieben, but it's 7. No, it's not a misspelling.
Also stimmt, das habe ich gesehen und habe mich gewundert, drauf. Warum er das geschrieben hat. Und
dann, lass mich kurz überlegen, ich habe es gerade nicht vor mir.
95s, Air Force One.
Ja, Jordan 3, Jordan 4.
Dann
der Converse.
Der
One Star.
Und dann gab es noch einen anderen.
Erzähl weiter, ich google das kurz.
Ja, anyway. Ich finde, das, was James Whitner und das gesamte Armand Manier Team gemacht hat bisher, richtig nice, ne? Die Vierer, die Fünfer, der Einser, der Dreier, sogar der Zweier, alles super Schuhe. Die hatten ja auch vor ein paar Jahren die Air Force Ones, die 2 Handwash Cold Pack, auch mega schöne Schuhe. Aber ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis Armand Manier und James Whitner überhaupt an dem kratzen, was Virgil Abloh mit Off-White und Nike geschafft hat. Ich glaube, Virgil Abloh war der Grund, warum Nike wieder an Platz 1 auf vielen Sneaker-Rankings gelandet ist, weil damals war es ja Yeezy, NMD, Adidas Boost und dann kam halt Off-White, Nike Air Jordan 1 und alle anderen Schuhen und dann war der Fokus wieder voll auf Nike. Deswegen für mich hat Virgil halt wirklich den gesamten Flow, den ganzen Hype der Sneaker-Community von Adidas auf Nike gezogen. Und das hat für mich James Whitner noch nicht. Obwohl ich sein Storytelling liebe, obwohl ich die Produkte richtig feier und auch Armand Manier und das, was sie mit der Community machen und wirklich die bewirken ja was oder etwas, was mehr ist als nur Schuhe releasen und Stories zu tellen, sondern die nehmen das Geld oder die arbeiten mit Nike wirklich an Projekten, die für die Community auch wichtig sind und etwas bewirken und helfen. Aber für mich ist Off-White Nike einfach zu legendär. Und auch wenn man jetzt die letzten Releases von Off-White Nike betrachtet, die für mich die Legacy nicht kaputt machen können, aber halt nicht das sind, was die ersten, sagen wir mal, 65 Schuhe waren. Ne? Und 65, das ist einfach eine krasse Nummer.
Ja, kann man sagen.
Also, oder es waren ja mehr als 65,
wenn man, sagte, wie gesagt. Ey, Hot-Take auf jeden Fall. Ey, ich krieg schon das Schwitzen. Ich habe nachgeguckt, dass Jordan nicht gespielt hat. Deswegen keine Wunder, dass uns der entgangen ist. Aber ey, wirklich, it's getting hot in here. Ich sehe es genauso, wie du sagst. Also der Moment, den Virgil Abloh mit Off-White einfach hatte, 2017, 2018, das ist einfach ein Momentum, was sich kreiert hat, dieser Shift weg von Adidas Boost etc. pp., dann plötzlich hin zu Nike und der Jordan-Brand mit dann doch irgendwie auch streitbarem Design, wo man ja sagen konnte, ey, wie smart ist das eigentlich, diese Prozentanzahl zu verändern und was Neues zu kreieren, oder, yo, wie faul willst du noch sein? Aber es hat funktioniert.
Ja.
Es hat ein riesiger Bang und ich sag's, also ich sehe es genauso wie du, James Whitner, Team, Armand Manier, geiler Scheiß. Wenn du diese Art der Color, des Color Matchings gut findest, und da gibt es ja auch viele, ähnlich wie bei Jount oder auch bei ALD, die sagen so, ja gut, reicht jetzt auch so, reicht jetzt mit dem Grau-Creme oder mit dem Olive-Braun. Und bei James Whitner ist es ja auch so, ja, also das ist schon alles so eine Color Range, aber gerade das finde ich geil, aber ja, weil ich auch die Colorways mag. Und ich freue mich, dass ich den Dreier habe und ich freue mich auf den Vierer und den 95er finde ich wahnsinnig stark. Wie gesagt, mal gucken, was der siebte Schuh wird. Vielleicht ist es auch einfach nur der zweite Colorway vom Vierer, könnte auch sein.
Aber der war auch auf dem Bild zu sehen, das heißt...
Nee, nicht der zweite Colorway.
Ach so, es gibt jetzt nochmal einen dritten quasi Colorway vom Vierer. Nee,
den zweiten.
Aber der war auf dem Bild. Oder nicht?
Achso, Entschuldigung, du meinst der zweite in Gesamtheit.
Ja,
ja, ja, der zweite, der kommt, aber es soll noch einen dritten geben.
Ja, ja, genau.
Okay. Also ich meinte jetzt in so Pack-Gedanken.
Ja, okay.
Ne? Also so wie sie das ja beim 12er auch gemacht haben.
Und beim 5er, ja.
Oder beim 5er.
Ja.
Ja. Der helle Women's Colorway.
Dawn und Dusk oder
ja,
so.
Ja, genau, der ist ja tatsächlich auch im Sale gelandet.
Ja, stimmt.
So.
Ja.
Das finde ich schon krass. Aber ja, wahnsinnig großartige Arbeit. Ich feiere es sehr. Ich finde es ein bisschen nervig, dass er recht behalten hat, als er uns im Interview gesagt hat, so, ja, da kommt noch viel mehr, weil, yo, ey, das ist ja ein bisschen wie ne Pokémon-mäßig. Jetzt hast du eingekauft oder zwei, drei, jetzt muss ich irgendwie alle holen. Aber aktuell ganz guter Stand. Und wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, es gab schon Air Force Ones davor, bevor der ganze Hype rund um die Jordans losging, so hatte Armand Manier einen John Low und einen Air Force One Low und einen Air Force One mit oder High? Ich glaube mit war's.
Sun mit.
Und die sind leider nicht in Europa angekommen. Ich weiß noch damals, als Rafa den Sneakers in Stuff Store in Berlin gemacht hat noch, ich so zu ihm und sag so, ey, kriegt ihr? Und er so, warte, ich guck mal kurz meine Liste, so, ja, ja, kommt. Und ich so, yo, wenn es irgendwie geht, so, ne? Und er so, ja. Und dann kurz nach Release oder kurz vor Release waren so, yo, wird gecancelt, gibt's in Europa nicht. Und ich so, fuck. Und dann habe ich geguckt, so StockX irgendwie sau teuer. Und dann war ich so, ich bin jetzt nicht der über Air Force One-Typ, so, das war mir dann ein bisschen zu viel des Guten, aber ja, Shoutout James Whitner und Team. Wird viel Geiles kommen. Shoutout Rest in Peace an Virgil Abloh. An diese Legacy kommt man nicht ran. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube aber auch nicht, dass das unbedingt das Bestreben ist. Aber
Nein. Es
ist halt eben Hot Take und dafür Klar. Sind wir hier. Und Alter, ich könnte jetzt auch mal ein Handtuch holen. Irgendwie, wieso habe ich eigentlich einen Longsleeve angezogen?
Sweating.
Gut, anderes Thema. Letztes Thema. Und zwar, wie eingangs ja schon gesagt, wir kommen noch mal ein bisschen wieder so beim Status Quo und beim Ausblick an. Wenn 2025 alle Leaks wiederkommen werden, wird es das krasseste Sneakerjahr aller Zeiten und dieser riesige Hype wird ein Comeback feiern. Ich lege mir mein zum jetzigen Handtuch umfunktioniertes Bandana jetzt einfach so hier auf den Kopf. Mach so ein bisschen Siesta und guck, was deine Antwort sein wird.
Also ich habe jetzt vielleicht einen Hot Take als Antwort auf diesen Hot Take. Ich finde den Take eigentlich ziemlich lauwarm, weil... Sorry, also ich weiß auch nicht, wessen Hot Take das war, aber...
Wir droppen keine Namen, ja, bei den Hot Takes muss man aber vorsichtig sein.
Also no offense, ne? Aber ich finde, das kann man jedes Jahr sagen, weil es gibt immer so viele Leaks.
Ja, aber Moment, warte kurz, ich muss kurz in die Kamera gucken, wie bescheuert ich gerade aussehe. Ich habe schon überlegt, man könnte auch noch so machen oder ich mache, ey, warte kurz, Cameron, ja? Dipset.
Ja. Let's do it.
Ey. Das dauert jetzt voll lang, ne? Und für die Leute, die den Podcast nur hören, wird es wieder so krass langweilig.
Aber so ASMR-mäßig.
Ja, ja, so wie bei, mit SK. So, auf jeden Fall. Warte, ich kann noch so machen. Dann habe ich noch ein bisschen Tupac-mäßig.
Let's do it, yeah. Ja. Looks
oder,
good.
Oder ich dreh's dann halt so um und hänge das dann so rein. Nein, Spaß beiseite. Wir sprechen aber ja schon von diesen Leaks, die sich da nennen Undefeated Jordan 4. Wir sprechen von einem Freddy Krueger, ist mir ein Quatsch, soll ja nicht kommen. Aber also von dieser ganzen Absurdität sprechen wir ja. Wu-Tang Dunk. Wir sprechen von irgendwelchen Travis Scott-Geschichten, von dem Gerücht, dass auch der nächste SB Dunk kommen soll, den man ja auch schon Also gesehen hat man ja nie. Es gab ja mal diese Verwechslung von Sample of Dings, aber auch das, also wenn das alles kommt, dann ist das schon lauterer Knall als einfach nur, ja, ja, wir bringen jetzt mal noch einen Jordan Retro und da kommt jetzt mal noch ein Air Max wieder und sonstige Geschichten.
Ja, ich sehe es aber trotzdem nicht, dass der Hype so wirklich zurückkommt, wenn diese ganzen Schuhe droppen. Das ist dann halt vielleicht mein Hot Take. Ich glaube, die Sneaker-Szene ist gerade nicht lauwarm, aber you know what I mean? Like, Hype ist gerade nicht der größte Bestandteil der Szene. Und das ist was Gutes, wie du gesagt hast, wie viele sagen, wie viele schreiben, auch bei Complex, Matt Welty. Du kannst heutzutage in einen Sneaker-Store laufen und du siehst dann Collabs und kannst sie kaufen zu Retail. Nicht alle, aber viele. Und es wird immer Schuhe geben, die man nicht kriegt, ne, oder die sofort sold out sind. Es wird immer Schuhe geben, die 100-200% mehr kosten auf Resale. Ich weiß aber nicht, ob die Schuhe, die jetzt genannt wurden, plötzlich 1000% mehr kosten werden. Weil für mich sind es die Schuhe, die Nike dann, wie wir bereits über Nikes Strategie gesprochen haben, Nike wird diese Schuhe so raushauen in so einer Stückzahl, dass es sich nicht lohnen wird. Also gut, es wird sich lohnen, die zu resellen, aber du wirst jetzt keine Travis Scott 2019-20 Zahlen mehr schreiben, sondern vielleicht verdienst du an den Schuhen 200-300 Euro, aber keine 1000 Euro mehr. That's my hot take.
Warte kurz. Ich habe mir so ein bisschen Luft zu. Auch da wieder, ne? Wir merken in der heutigen Episode, es hat sehr viel mit dem Standpunkt zu tun und dem Blickwinkel. Natürlich hat dieser Sneaker-Hype, den wir 2020, 21, 22 gesehen haben, sehr viel damit zu tun, dass es um Resell ging. Also viele Leute sind in den Markt gekommen, weil sie Schuhe verkaufen wollten und damit Geld machen wollten. Die hatten häufig mit der Szene nichts zu tun. Dann wurde das von den Mainstream-Media aufgegriffen. Leute, die gesagt haben, ey, ich will einen coolen Schuh, mussten dann unbedingt den coolen Schuh haben. Die Preise waren krass, es ließ sich toll darüber reden. Natürlich hat das auch viel damit zu tun. Wenn du mit dem Reselling aber nichts zu tun hast, guckst du halt auf das Ganze und sagst so, ja, ich krieg ja meinen Schuh nicht. Deswegen würdest du dich ja jetzt freuen. Deswegen sagst du jetzt auch, es ist geil, dass der Hype nicht mehr da ist. Dann gibt's ja auch viele Leute, die das immer sofort auch mit dem, also die diesen Business-Aspekt auch immer sofort mit dem kulturellen Aspekt gleichsetzen. Das ist aber nicht gleichzusetzen, es ist miteinander verwoben. Aber nur weil ein Sneaker-Hype auf einer monetären Ebene gerade krass ist, heißt es nicht, dass deswegen die Kultur am Arsch ist. Klar. So. Und natürlich ist Kultur auch erstmal ein Begriff und der ist mannigfaltig, also nicht in der Definition, aber in der Art, wie du es auslebst. Und auch da dann wieder natürlich eine Sache, wo du aus einer Objektivität in eine Subjektivität gehst und später dann natürlich auch die Leute das ein bisschen für sich definieren, sich dann aber kulturell zusammenfinden, wenn sie eher eine ähnliche Meinung vertreten. Die muss nicht kongruent sein, aber sie muss ähnlich sein oder sollte ähnlich sein. Aber auch da ist es dann so, ich finde diese Schwarzmalerei als Augenwischerei, weil es ist nicht alles nur gut und es ist nicht alles nur schlecht. Ist der Hype extrem hoch und Reseller können ihr Money machen, freuen sie sich. Die Leute, die den Schuh nicht kriegen können, finden es scheiße. Jetzt, wo der Schuh halt im Sale überall liegt, sagen die Leute, ja, weiß nicht, ob ich da jetzt überhaupt noch Interesse dran habe. Und andere Leute finden es aber geil, weil sie die Schuhe kriegen können. Also es gibt immer ein Für und Wider. So. Und schlussendlich, naja, muss jeder für sich entscheiden, mit welcher Emotion er da reingeht. Ich glaube aber, wenn Nike nächstes Jahr und das war jetzt Nikes stellvertretend, weil es da ja schon viele Gerüchte um Leaks geht und wir haben ja über einige dann schon gesprochen, über den Wu-Tang Dunk eben oder den Undefeated Jordan 4 oder was auch immer da noch so alles kommen könnte oder nicht kommen könnte, plus das, was vielleicht auch einfach nicht mal nur Retro ist, sondern einfach auch vielleicht die zweite Runde wie bei einem Travis SB Dunk, was passieren könnte. Das sind alles Sachen, ich glaube schon, dass da durchaus ein Momentum kreiert werden kann. Ich weiß aber gar nicht, ob es unbedingt die Zeit dafür ist, ne? Weil diese Wellenbewegung, klar, es geht alles schneller, Internet, dies, das und so weiter, wir müssen halt heutzutage gar nicht mehr so lange drauf warten, aber und das ist, wie gesagt, auch gar nicht nur unbedingt an Nike gekoppelt. Mhm. Vielleicht generell das Interesse und das Interesse am Turnschuh ist ja noch da. Ja, das sagen ja auch all die Zahlen, nur es gibt unterschiedliche Gründe, warum das eben gerade eine andere Ausprägung hat. Aber long story short, bringt Nike das 25? Glaube ich, dass da schon noch was kreiert werden kann. Finde ich das persönlich gut? Nee, weil es auf dem Rücken von Schuhen gebaut wird, wenn wir jetzt diesen Leaks glauben können, diesen Gerüchten, die ich dafür nicht als praktikabel erachte. Aber aus einer Fansicht Und wenn wir dann wieder die wirtschaftliche Sicht von Nike sehen, das ist natürlich das Klügste, was sie in dem Moment machen können. Wir können nicht viel machen, aber wenigstens können wir was aus dem Archiv zurückbringen und sagen, so, jetzt lass mal damit Geld verdienen. Mhm. So. Aber auch da wieder, ne, was ist die Sichtweise? Am Ende des Tages, ich möchte halt einfach mich mit Schuhen beschäftigen, die Freude bereiten. Und auch das natürlich rein subjektiv. Ich freue mich, wenn viel Nike SB kommt, weil ich Fan bin. Und wenn das dann Sachen sind, die cool sind, so, dann freue ich mich auch. Aber auch das ist ja wieder subjektiv. Also ja. Wenn mich jetzt einer fragen würde, so, was glaubst du, was 2025 mit Nike SB passiert? Also explizit mit dem Nike SB Dunk. Dann sage ich auch so, bezüglich Nike SB, ja, man versucht ein paar P-Rods noch zurückzubringen und dann wird hier und da noch ein Bringback passieren. Vielleicht wird man mit den Pro SBs arbeiten. Vielleicht wird man dann nochmal eine klügere Strategie für den Janoski aufsetzen. Aber SB-Dunks so, ja, werden kommen, wird man machen, wird man bringen, da wird einiges passieren etc. Alter, hat man gerade gesehen, dass es geblitzt hat?
Ja.
Ey, so viel zum Thema Hot-Tag, ey. Ei. Wir sollten häufiger spät in der Nacht aufnehmen. Dann haben wir hier so ein, ich meine, man sieht's ja auf der Kamera, so, es ist ein bisschen dunkel und vielleicht noch ein Blitz. Vielleicht gehen wir gleich einfach raus und nehmen draußen auf.
Also.
Aber um den Satz zu Ende zu erzählen. Ich könnte so ein bisschen schwadronieren und gucken, so, ja, man könnte meinen, dass bei Nike SB 2025 Folgendes passiert. Aber wenn man mich dann persönlich nach meiner subjektiven Meinung fragt, so, jo, es gibt ein, zwei Leaks, über die ich jetzt sprechen könnte, aber ansonsten, ich weiß doch noch gar nicht hundertprozentig, was alles kommt. Also wird mir der Schuh gefallen oder wird er mir nicht gefallen? Mhm. Und wir haben es ja auch dieses Jahr erlebt, wie viele Leaks wir gesehen haben, die am Ende des Tages ganz anders aussahen. Ja, der SK-Gott beispielsweise, der ja vorher Snail Slime von uns getauft wurde und ja auch nochmal einen anderen Swoosh hatte, der so runtergedrippt ist wie also Schneckenschleim. Sieht halt jetzt ganz anders aus. Ja, oder irgendwelche SB-Dunk-Lows, die plötzlich zu heiß geworden sind und ähnliche Geschichten. Also auch da wieder. Ich hoffe einfach, dass die Leute mal so ein bisschen diese, also sich klar machen, dass es eigentlich sehr viel um Subjektivität geht. Und wenn sie subjektiv irgendwas nicht mögen, zum Beispiel die Resellpreise sind voll hoch und Hans-Peter, der nichts mit der Kultur zu tun hat, der will ja nur Geld auf dem Rücken von dem machen, was ich hier liebe und was meine Leidenschaft ist, ey, dann versuch dich nicht damit zu beschäftigen. Versuch dich damit zu beschäftigen, was dir Freude bereitet. Und das war dann ja eben bei vielen Leuten so, die gesagt haben, ja, dann scheiß mal auf diese ganzen vermeintlichen Hype-Releases. Ich hole mir mal was anderes.
Ja.
Nur dadurch konnte, nicht nur dadurch, aber eben auch dadurch, konnte halt zum Beispiel ein Adidas Samba zurückkommen. Schuh, der vor dem Hype für 65 Euro im Sale stand. So. Und dann hat der sein Hoch und die Leute sagen so, well, jetzt 135 dafür ausgeben, was soll, jetzt trägt jeder einen Samba, ja, dann gehe ich wieder zu was anderem. Und dafür haben wir so viele Brands. Wir haben ja nicht nur Nike und Adidas und New Balance, die Jordan Brand, Mizuno, Saucony, Diadora, you name it.
Lacoste.
Vans. Converse,
ja.
Beide haben wir schon wieder Nike, aber da gibt's ja ganz viel und das ist doch das Geile. Und das zählt ja für alles andere auch. Du magst Supreme gerade nicht? Ja, trag was anderes.
Ja.
Ja. Du hast Bock, fully dressed Rick Owens, immer mein Lieblingsbeispiel, ne? Aber du hast Bock darauf, mach's. Wenn du dich wohlfühlst. Cool. Ja. Und ich hatte diese Diskussion ja, also das Diskussion klingt so negativ, aber ich hatte das Gespräch tatsächlich auf der Hochzeit, weil da geht's ja dann auch viel so drum, so, hey, was hast du angezogen, beziehungsweise schön, was du gerade anhast. Gerade bei Sommerhochzeiten und vor allen Dingen, wenn das Brautpaar sagt so, nein, ihr müsst nicht ins Suit and Tie und Abendkleid kommen, macht ruhig ein bisschen sommerlich, was übrigens nett ist, wenn es dann 29 Grad noch irgendwie um 21 Uhr hat. Aber macht ruhig so ein bisschen aufentspannt, wo dann Leute darüber sprechen. Und dann hat auch eine Person zu mir gesagt so, ey, ihr habt ja dann auch eben so Sneaker Streetwear Fashion Podcast so, ne? Wie findest du das? Wie guckst du gerade so auf die Leute? Und ich sag, ja, natürlich. Also eine Oberflächlichkeit kommt ja daher, dass du dir die Oberfläche anschaust. Mhm. Und natürlich ist es negativ konnotiert, aber nur bis zu dem Punkt, wo du dann auch anfängst, plötzlich auf den Menschen zu gehen und zu judgen und zu sagen so, oh, scheiß Outfit, ist bestimmt auch ein schlimmer Mensch. Aber natürlich gucken wir uns alle Outfits an und sagen so, yo, gefällt mir nicht oder die Zusammenstellung vielleicht nicht. Aber am Ende des Tages, wenn die Person sich wohlfühlt, Spaß damit hat, ist doch alles cool. So. Also von daher eher mal den Spaß an der ganzen Geschichte suchen und dann mal gucken, was 2025 passiert. Bis dahin haben wir aber natürlich auch noch ein paar Monate in diesem wunderbaren Jahr 2024. Und wenn vielleicht das Unwetter da gleich draußen aufgehört hat und Fabian wieder ganz entspannt nach Hause kommen kann, ich gewähre dir natürlich noch ein bisschen Obhut hier, wenn du möchtest.
Vielen Dank.
Mach hier noch eine Cola mit Eiswürfeln.
Vielen Dank.
Mach den Ventilator gleich wieder an, was dringend notwendig wäre. Aber dann gucken wir mal, was da noch so passiert. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Ich möchte nicht zu viel anteasern, aber dreimal auf Holz klopfen. Gleichzeitig, warte. Eins, zwei, drei. Ja, fast hingekriegt.
War gut.
Und freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Episoden, die da kommen möchten und wollen. Und an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode mit dabei wart. Natürlich könnt ihr alle Episoden hören und sehen auf unter anderem YouTube und Spotify. Wir haben tatsächlich Rückmeldungen bekommen. Leute gucken sich das Video jetzt mittlerweile auch auf Spotify an.
Ah, oh, sehr schön.
Finde ich nice.
Nice.
Apple Podcasts etc. pp. Gibt es natürlich aber auch alles noch. Macht es, checkt das aus. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr uns 5 Sterne gebt, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst, eine Bewertung hinterlasst. Das freut uns nicht nur, das bedeutet uns viel und es hilft uns natürlich auch weiter. Wir haben über 900 Stück. Die Leute können nicht lügen. Packt noch ein paar oben drauf. Wie gesagt, es bringt uns natürlich auch was. Wir können den Spaß hier dann auch noch ein paar Jahre weitermachen. Wir geben uns auf jeden Fall viel Mühe und hoffen, ihr habt ganz viel Freude daran. Shoutout und Support natürlich auch an die ganzen Teams bei Dead Zeug Sneaker Blog und auch bei den Sneakerjägers in den Niederlanden. Und eine Sache möchten wir natürlich noch mit euch teilen, und zwar ein wunderschönes Statement. Ich gucke gerade auf dem Zettel, dem digitalen. I am Izzy schrieb: Ich finde es sehr beeindruckend, wie ihr seit so vielen Jahren schon die Kultur in Europa präsentiert und supportet. Bei eurer letzten Cop-or-Drop-Folge war ich zwar nicht immer eurer Meinung, aber das ist ja das Tolle, Geschmäcker sind verschieden und nur ihr schafft es trotzdem, über alles so zu sprechen. Großen Respekt. Vielen Dank. Schließt sich echt ganz gut an das, was ich auch gesagt habe. Hauptsache man hat Spaß. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber Respekt und Spaß und Freude und Passion und Leidenschaft für all das, was man hier so macht und tut. Egal, ob du 3 Paar Schuhe zu Hause hast und gerade angefangen hast oder ob du 500 Paar zu Hause hast und das ganze Ding schon seit 30 Jahren machst und Michael Jordan persönlich die Hand geschüttelt hast, während er dir ein PI überreicht hat. Alles cool, so soll es sein. Das war die Episode von O Sneaker Media, von O Schuhen. Mein Name ist Amadeus Thüner, sein Name ist Fabian Fabs-Gosler. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und ciao.